NDR Info. Themen des Tages.
Die Abendausgabe der Themen des Tages. Willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Sperling. Ein Schwerpunkt in dieser Sendung ist weiterhin die Waldbrandsituation in Nordrhein-Westfalen, wo die Lage nicht mehr so dramatisch ist wie gestern. Politiker der SPD fordern jetzt einen Aktionsplan gegen Hitze. Auch das ist ein Thema bei uns. Und wir räumen dem Sport viel Raum ein. Schwimm-EM, Leichtathletik-EM, Reit-WM und die Cyclassics in Hamburg. Da gibt es eine Menge zu berichten. Zunächst aber die Situation im Hohen Venn. Dieses Hohe Venn, das ist eine Hochfläche, sowohl in Deutschland als auch in Belgien, ein Naturschutzgebiet. Und weite Flächen sind dort als Hochmoor ausgewiesen. Der Waldbrand, der dort im Hohen Venn wütet, hat mittlerweile eine Fläche von mehr als 27 Quadratkilometern verwüstet. Noch ist nicht bekannt, wie und wodurch dieses Feuer ausgebrochen ist. Im nahegelegenen Monschau in Nordrhein-Westfalen beobachten die Menschen, die Behörden und die Feuerwehr die Lage akribisch. Jochen Hilgers berichtet für uns aus Monschau. Er erlebt, wie dramatisch die Situation im Hohen Venn weiterhin ist.
Es sieht für den Beobachter fast nach einem aussichtslosen Kampf gegen das Feuer im Hohen Venn aus. Im Minutentakt rasen Lkw, Traktoren und Wasserwerfer der Polizei in das betroffene Gebiet. Innerhalb von 20 Minuten sind die Tanks schon leer, Nachschub erforderlich. Leo Stein koordiniert 7 Tanklastwagen. Eine Stunde dauert es, eine Wasserladung in Eupen aufzunehmen und hier hinzukommen, sagt er. In 20 Minuten ist der Tank leer. Das Grundproblem ist der Brandort. Weite Teile des Hochmoors sind nicht zugänglich. Nur von den wenigen befestigten Wegen aus kann gelöscht werden.
Hier gibt es viele schöne Waldwege, wo man spazieren kann. Und jeder kennt die Bilder mit den Stegen. Und das heißt, man soll auf die Stegen bleiben und nicht von den Stegen abseits gehen. Weil wir haben hier Sumpf- und Moorgebiet. Und das unterschätzen sehr viele, auch die helfen wollen. Also du kannst hier nur auf festen Wegen fahren und natürlich nicht abseits von den Wegen einfach so im Wald rein. Hier ist sonst, es heißt Hohes Venn. Und wir haben sehr viel Torf im Boden und der brennt auch noch lange.
Mittlerweile sind Löschflugzeuge aus Schweden eingetroffen. Bisher hatte man auf 2 Hubschrauber aus den Niederlanden gesetzt. Deren Kommandant Richard Krey, ein erfahrener Pilot, antwortet auf die Frage, ob er so einen Brand schon einmal gesehen habe.
Die Größe wie hier nie. Nein. Die Intensität haben wir schon gesehen, auch in Holland und Spanien. Haben die Größe hier habe ich noch nie gesehen.
So frisst sich das Feuer tief in den Moorboden. Überall steigen beißende Rauchwolken auf. Es ist das verheerendste Feuer in der belgischen Nachkriegsgeschichte. Der Polizeichef der Region, Harald Meyer, schildert, dass bei der Bevölkerung Ausnahmezustand herrscht.
Für die Bevölkerung ist das natürlich mit viel Angst verbunden. Angst, was passiert? Wie geht's weiter? Kommt das Feuer bis zu uns? Was müssen wir machen? Auch die Leute, die evakuiert wurden, auch diese Leute, die müssen mit Panik kämpfen, mit Sorgen, mit Ängsten. Und nicht nur die Leute, die evakuiert werden, sondern auch deren Angehörigen. Ja, die werden angerufen von Eltern, Kinder, Vater, Mutter, ich weiß nicht, was alles gibt. Und das ist nicht so einfach. Gestern ist unter anderem eine Hochzeitsgesellschaft aufgelöst worden. Klar, man wird in 20 Jahren darüber lächeln, aber gestern war es gar nicht so lustig.
Wenn man hier mittendrin ist, wie die hunderten Feuerwehrleute, Polizisten und Freiwilligen, wünscht man sich nichts sehnlicher als einen tagelangen Landregen. Trotz der schwierigen Lage denkt hier niemand ans Aufhören. Viele sind fast rund um die Uhr im Einsatz.
Jochen Hilgers war das aus Monschau im Hohen Venn. Brennt es weiter, die Lage ist dort weiter angespannt. Für die Menschen in Monschau besteht allerdings keine akute Gefahr. In der Eifel, da atmen die Menschen mittlerweile auf. Von Optimismus ist da die Rede und es gibt offiziell Entwarnung. Das Feuer bei Hürtgenwald ist weitgehend unter Kontrolle, aber natürlich ist die Feuerwehr weiter vor Ort. Sie sucht nach gefährlichen Glutnestern im Boden und sie muss verhindern, dass der Brand wieder aufflammt. Jutta Hammann berichtet.
Erleichterung in Hürtgenwald in der Eifel. Denn jetzt ist es amtlich. Der Waldbrand ist unter Kontrolle, sagen die Behörden. Das bedeutet, sämtliche Zusatzkräfte werden abgezogen. Von einem großen Flächenbrand ist nicht mehr die Rede. Nur noch von Nachlöscharbeiten.
Im Moment sind wir viel mehr dabei, die Glutnester am Boden zu bekämpfen und es so abzulöschen, dass der Brand sich nicht weiter ausbreiten kann.
So wie Einsatzleiter Patrick Harzheim können vor allem die Bewohner der Hürtgenwalder Ortschaft Gai aufatmen. Gestern Abend durften sie endlich wieder in ihre Wohnungen. Der Schock saß tief am frühen Freitagmorgen, als die Ortschaft wegen der herannahenden Flammen schnell evakuiert werden musste. 2000 Menschen wurden fast im Schlaf überrascht, konnten nur das Nötigste mitnehmen. Gestern Abend dann Entwarnung. Alle können in ihr Zuhause zurück. Der Ortsvorsteher von Gai, Paul Bolz, zeigte sich sehr erleichtert und berührt von der Hilfe und dem Zusammenhalt in der Gemeinde.
Das konnte man ganz deutlich sehen, dass wirklich nur eine geringe Anzahl von Leuten die Straße wahrnehmen mussten, weil viele, viele Menschen hier wirklich untergekommen sind. Und das zeigt wirklich eine Verbundenheit, die mich sehr mental schon zucken lässt. Ne?
Zurücklehnen ist aber noch nicht angesagt. Auch wenn es noch mal gut ausging, sollten jetzt alle wachsam bleiben, sagt der Landrat des Kreises Düren, Ralf Nolten.
Ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht in die Einstellung verfällt, alles easy going und so weiter, sondern dass wir in der gleichen Konzentration weiterarbeiten, die Brandnachbekämpfung vornehmen, dass wir tatsächlich jetzt da den Fokus und auch die Konzentration nicht verlieren, sondern nach wie vor hochhalten.
Soweit Stimmen aus der Eifel, aus der Region um Hürtgenwald. Die Lage in den Waldbrandgebieten hat sich also etwas entspannt. In der Eifel ist nun sogar von Entwarnung die Rede. Begleitet waren die Brände an den vergangenen Tagen von erneut hohen Außentemperaturen. Es ist ja erwiesen, dass Hitze keine Brände auslöst. Aber sie kann natürlich zum Beispiel dafür sorgen, dass Gräser, Büsche, Bäume trocken werden und leichter brennen. Und keine Frage, Hitze ist generell eine große Belastung für Menschen. Ministerinnen und Minister aus der SPD haben daher jetzt ein Aktionsprogramm gegen die Hitze vorgeschlagen. Auch eine Grundgesetzänderung halten sie dafür für möglich und für nötig. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
Die SPD macht in der Regierungskoalition Druck. Sie fordert mehr Schutz vor Hitze, Waldbränden, Niedrigwasser und weiteren Folgen des Klimawandels. In einem vierseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, schlagen die SPD-Bundesministerinnen und Minister ein Sofortprogramm Klimaanpassung und Hitzeschutz vor. Darin sollen zum Beispiel Förderprogramme des Bundes gebündelt, besser aufeinander abgestimmt, ergänzt und mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Außerdem will die SPD noch in dieser Wahlperiode eine Grundgesetzänderung auf den Weg bringen. Das Ziel, Klimaanpassung, soll künftig eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sein. Nur dann kann die Bundesregierung Städten und Gemeinden auch außerhalb einzelner Förderprogramme finanziell unter die Arme greifen. Der Koalitionspartner Union reagiert skeptisch auf den Vorschlag der SPD-Minister. Die Sozialdemokraten müssten ihre Forderungen erstmal präzisieren, sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Klaus Mack. Konkret gehe es darum, zu klären, welche finanziellen Verpflichtungen der Bund damit eingehen würde. Umweltminister Schneider von der SPD fordert schon länger eine Grundgesetzänderung. Derzeit sind für Maßnahmen zur Klimaanpassung fast ausschließlich die Länder zuständig. Um das zu ändern, ist in Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit nötig.
Soweit Jan Zimmermann aus Berlin. Aktionsplan gegen Hitze. Das Thema wird uns wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen noch weiter beschäftigen. Sie hören die Themen des Tages auf NDR Info. 18.41 Uhr ist es, 11 Minuten nach 6:30. Die Menschen in der Ukraine müssen sich darauf einstellen und haben sich auch schon darauf eingestellt, dass ihr Land Nacht für Nacht fast ungehindert von der russischen Armee attackiert wird. Unsere Korrespondenten sagen, es gebe keinen sicheren Ort mehr im Land. Ziel der russischen Angriffe ist seit einiger Zeit auch besonders die Hauptstadt Kiew, auch in der vergangenen Nacht. Das Problem dabei, die Ukraine kann russische Raketen kaum noch abwehren. Korrespondentin Susanne Peterson hat im Gespräch mit ARD Aktuell erzählt, wie sie die vergangene Nacht erlebt hat.
Ja, es waren wieder heftige Angriffe, weil sie eben so unangekündigt kommen. Also man muss sich darauf einstellen, dass das eben innerhalb von Sekunden passiert. Ich meine, dass mein Handy in der vergangenen Nacht auch wieder erst Alarm geschlagen hat, als eben schon die ersten Explosionen zu hören waren. Jedenfalls bin ich von den Explosionen aufgewacht, nicht vom Alarm. Und das ist im Moment eben das Problem, dass Russland diese Lücke der Flugabwehr nutzt und massiv das gesamte Land angreift und eben auch Ziele, die ihnen besonders wichtig sind. Und deswegen ist im Moment jeder Angriff auf die Ukraine besonders fatal.
Eine fatale Situation, jede Nacht neue Angriffe, die Luftabwehr fast machtlos. In der vergangenen Nacht soll es 3 Tote gegeben haben in der Ukraine. Die Korrespondentin beschreibt die Menschen in der Ukraine als erschöpft, als müde und zermürbt. Und auch die Schäden für die Wirtschaft nehmen zu. Immer häufiger sind Industrieanlagen das Ziel der Angriffe.
Also wir haben mit einem Experten in der vergangenen Woche gesprochen, der Kollege vom Hörfunk hier, Florian Kellermann. Und ihm wurde eben gesagt von dem Experten, dass nur 2026, also in diesen ersten Monaten, der Schaden an der Industrie doppelt so hoch wie in den vergangenen 4 Jahren zuvor. Und daran merkt man, dass Russland eben seine Taktik da ein bisschen verschoben hat, gezielt eben auch die ukrainische Wirtschaft angreift. Und das macht natürlich was auch mit den Menschen, weil da geht es um Arbeitsplätze. Es geht aber auch darum, weiter das Sozialsystem Abwehrsystem zu finanzieren, die Produktion zu finanzieren für beispielsweise die Drohnen oder für Munition. Und das sind Nadelstiche, aber trotzdem sind das eben Nadelstiche, die wehtun. Und diese Beobachtung, dass da eben jetzt vor allen Dingen die Wirtschaft ins Visier genommen wird, die ist da und die bereitet auch den Menschen große Sorgen.
Soweit die Schilderungen von Susanne Petersohn, ARD-Korrespondentin in Kiew. Die Ukraine hat in der vergangenen Nacht auch wieder Drohnen eingesetzt, hat wieder Ziele in Russland angegriffen. Dabei soll es nach russischen Angaben 7 Tote gegeben haben. Außerdem wurde erneut ein Lager des Versandhändlers Wildberries getroffen. Für die Taliban in Afghanistan herrschte gestern Feierstimmung, für viele Menschen im Land allerdings nicht. Vor 5 Jahren haben die Taliban die Macht im Land zurückerobert, zunächst in der Hauptstadt Kabul. Widerstand gab es nicht. Deutschland erkennt die Taliban-Regierung weiterhin nicht an. Es gibt aber, Zitat, Kontakte auf Arbeitsebene, unter anderem auch, weil Deutschland zum Beispiel Straftäter nach Afghanistan abschiebt. Zu denen, die das kritisieren, gehört die Grünen-Politikerin Phyllis Pullert aus Bramsche in Niedersachsen. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. Und sie hat wegen der Afghanistan-Politik einen offenen Brief an den Bundeskanzler initiiert. Meine Kollegin Julia Meyer hat sie gefragt, was genau sie in dem Brief fordert.
Ja, für uns gilt ganz klar, 5 Jahre nach der Übernahme der Taliban hat Alexander Dobrindt und das Kabinett Merz den Teppich den Taliban ausgerollt. Nicht nur nach Deutschland, sondern leider, und das müssen wir feststellen, auch den Anstoß dafür gegeben, dass gleichermaßen die EU mit vielen Mitgliedstaaten wieder kooperieren möchte mit den Terroristen, mit einem islamistischen de facto Regime.
Aber was wäre denn die Alternative, wenn man Straftäter abschieben will? Und das will Deutschland ja, dann muss man doch mit den Verantwortlichen vor Ort sprechen. Und das sind nun mal die Taliban.
Das ist eine Herausforderung in jedem Fall. Nichtsdestotrotz muss man eines klar feststellen. Wenn die Bundesrepublik Deutschland, diese Bundesregierung, mit Terroristen kooperiert, ist das nicht nur ein außenpolitisches Desaster und auch ein Verrat an den Menschenrechten, an den internationalen Frauenrechten, sondern, und das muss man so ganz klar sagen, gefährdet diese Bundesregierung auch die innere Sicherheit, weil sie Islamisten, Terroristen wieder nach Deutschland einlädt. Ganz praktisch heißt das, die Bundesregierung hat dafür mitgesorgt, dass Taliban-Vertreter wieder in Berlin und in Bonn, in den entsprechenden Konsulaten, dort beschäftigt sind. Sie haben sie als diplomatisches Personal akkreditiert. Und das ist die große Gefahr, die dann eben auch für die innere Sicherheit ausgeht.
Für die innere Sicherheit gilt aber ja auch, dass auch afghanische Straftäter und Gefährder in Deutschland sind. Und auch die Grünen sind dafür, diese abzuschieben. Wie soll das funktionieren aus Ihrer Sicht?
Deutschland muss sozusagen sowohl im Inneren als auch im Äußeren sich nicht erpressbar machen. Und es darf niemals passieren, dass Deutschland den Eindruck vermittelt, für Abschiebedeals die innere Sicherheit zu gefährden. In Abwägung dessen sagen wir, die Folgen für Deutschland international und auch innenpolitisch sind gravierender als die Abschiebung von Straftätern. Und ich muss noch was dazu sagen, StraftäterInnen sind ja zum größten Teil in Haft und werden aus der Haft abgeschoben. Auch das muss zur Abwägung ja beleuchtet werden.
Lassen Sie uns nochmal auf die Situation vor 5 Jahren gucken. Die Bilder von damals, als die Taliban Kabul eingenommen haben, die bleiben im Gedächtnis. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, ich selbst war ja bereits Mitglied des Bundestages. Und für Deutschland war das schon beschämend, insgesamt für die internationale Gemeinschaft. Diese Bilder haben alle schockiert. Und der Appell der Afghaninnen und der Afghanen war, bitte lasst uns nicht im Stich, insbesondere Frauen, Menschenrechtsverteidigerinnen, die in Afghanistan aktiv sind, haben gerufen, geschrien, gebeten, bitte lasst uns nicht im Stich. Und 5 Jahre nach der Übernahme der Taliban muss man eben feststellen, Deutschland hat diese Menschen nicht nur im Stich gelassen, sondern das Versprechen derjenigen, die an der Seite Deutschlands gearbeitet haben, beispielsweise bei der Bundeswehr, Ortskräfte, die mit internationalen Organisationen gearbeitet haben, beispielsweise auch mit deutschen Organisationen wie Terre des Omnia in Osnabrück sitzen. Diese Menschen haben sie im Stich gelassen. Aufnahmezusagen, die bereits erteilt wurden durch die vorherige Bundesregierung, werden einfach missachtet, trotz höchstrichterlicher Entscheidung, namentlich das Bundesverfassungsgericht. Und das ist ein zweifacher Verrat an den Afghaninnen. So hat das sehr treffend meine Kollegin Hanna Neumann im Europäischen Parlament formuliert.
So sieht es Felis Pollat, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, im Interview hier auf NDR Info. Seit 2 Wochen kennen die meisten die spanische Exklave Ceuta im Norden Marokkos. Da hatten zehntausende Menschen damals vor 2 Wochen diese Exklave gestürmt. Mittlerweile sind allerdings fast alle wieder nach Marokko zurückgekehrt. Es gab an diesem Wochenende aber die Sorge, dass sich ein solcher Ansturm auf europäisches Gebiet wiederholen könnte. Um es gleich vorweg zu sagen, das ist nicht passiert. Wohl auch, weil Marokko und Spanien die Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze verstärkt haben. Franka Welz berichtet aus Ceuta.
Wer auf der Terrasse des Cafés Puerta de Europa, Tür von Europa, am Strand von Tarajal in Ceuta sitzt, kann dieser Tage beobachten, wie es aussieht, wenn auf der einen Seite Spanien diese Tür zuknallt und Marokko auf der anderen Seite den Schlüssel wegwirft. Schnellboote patrouillieren in Ufernähe das Meer, Hubschrauber und Drohnen überwachen aus der Luft. Auf der spanischen Seite fahren Panzer an der Grenze auf. Zum Einsatz kommen sie nicht, aber sie stehen etwas abseits der Grenzanlagen bereit. Die Soldaten flachsen herum. Deutlich weniger jovial ist die Situation in Fnideq auf marokkanischer Seite. Hunderte Einsatzkräfte, darunter Bereitschaftspolizei und Militäreinheiten, gehen unter anderem mit Schlagstöcken und Tränengas gegen Migranten, überwiegend aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, vor. Die versuchen, sich der Grenze anzunähern. Knapp 300 Festnahmen bilden nach offiziellen Angaben die vorläufige Bilanz des Einsatzes. Unter den Festgenommenen kaum Marokkaner. In Ceuta verfolgen viele Menschen sehr genau, was auf beiden Seiten der Grenze passiert. Er liebe Marokko sehr, erzählt dieser Mann, der vor mehr als 50 Jahren in die spanische Exklave Ceuta ausgewandert ist. Aber so gehe das nicht. Das kann man doch nicht machen. Erst schickst du deine Kids weg, dann forderst du sie zurück. Ganz großes Kino. Marokko streitet das ab. Aber insbesondere angesichts der Machtdemonstration der vergangenen Tage bleibt die Frage, wie Zehntausende quasi ungehindert nach Ceuta kommen konnten. Er habe großes Mitgefühl mit den Familien, die bei dem Massenandrang Kinder oder Verwandte verloren hätten, sagt der Passant. Mehr als 80 Menschen sind auf der spanischen Seite ums Leben gekommen. Nur 6 von ihnen konnten nach Abschluss der Obduktionen zweifelsfrei identifiziert werden. Europa und Marokko könnten sehr wohl kontrollieren, sagt er, was an der Grenze passiere, und hätten die Einwohner von Ceuta bei dem massenhaften Andrang Ende Juli im Stich gelassen. Um diesem Eindruck entgegenzutreten, hat Spanien unter anderem Soldaten vor Supermärkten stationiert, um Sicherheit und Kontrolle zu signalisieren, obwohl offensichtlich kein Hauch von Plünderungen in Ceuta in der Luft liegt. Es geht um den Gesamteindruck und eine klare Botschaft. Ein lautes "Ihr kommt hier nicht rein" seitens Spaniens und Marokkos in ihrer Funktion als Türsteher Europas an alle, die einen irregulären Grenzübertritt erwägen. Das ist deutlich, aber kaum eine nachhaltige Lösung für diese und künftige Migrationskrisen. Yassin ist 24 Jahre alt und erzählt, was ihn persönlich bewogen hat, Marokko den Rücken zu kehren, insbesondere Korruption nennt er. In Marokko leiden wir unter Korruption in der Verwaltung, in der Justiz, im Gesundheits- und im Bildungssektor. Zum Beispiel, als wir klein waren, fragten sie uns in der Schule nach dem Beruf unseres Vaters. Es entsteht eine Selektion, verstehst du? Als ob sie anfangen, Unterschiede zwischen den Menschen zu machen, damit man jemandem einen Wert gibt. Und das gehört zu den Dingen, die uns Marokko hassen ließen. Sie ließen uns nicht dort bleiben. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, niedrige Löhne, wenig Perspektiven lassen insbesondere junge Menschen aus armen Familien den Schritt in Richtung eines hoffentlich besseren Lebens in Europa riskieren. Der gewünschte Abschreckungseffekt mag diesmal eingetreten sein, aber schon jetzt machen unter jungen Marokkanern, sei es in sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen, offenbar schon wieder neue Termine die Runde.
Franka Welz war das, unsere Spanien-Korrespondentin. Sie berichtet im Moment aus der spanischen Exklave Ceuta. Themen des Tages, 18.53 Uhr, 7:07. Und wir sind damit beim Sport in dieser Sendung mit meinem Kollegen Lars Bente. Da gibt es heute einen besonders großen Blumenstrauß an verschiedenen Sportarten.
Ja, so ist es. Da kann man schon schnell den Überblick verlieren. Ich versuche es trotzdem und beginne mit den Leichtathletik-Europameisterschaften im britischen Birmingham. Die gehen ja heute zu Ende. Und am Vormittag, da gab es weitere Medaillen für das deutsche Team. Und zwar im Marathon, denn da war Amanal Petros von Hannover 96 der Schnellste. Und wie? In 2 Stunden, 9 Minuten und 11 Sekunden lief er so schnell wie noch nie jemand zuvor bei einer EM. Und das trotz schwierigster Bedingungen.
Diese Strecke war also furchtbar, ne? Also würde ich sagen, ja, es tut überall weh. Ich glaube, ich muss jetzt gleich zum Physio. Die Gelenke tun sehr richtig weh, die Kurve waren ziemlich scharf, ziemlich viele Berge, mehr als 120 Kurve. Und zwar, die waren ziemlich scharf, Berg runter und wieder hoch. Ja, das war eine riesengroße Herausforderung.
Ja, die Petros aber ideal gelöst hat und so gab es nicht nur EM-Gold für ihn, sondern auch noch aufgrund der guten Top-10-Platzierungen seiner deutschen Marathon-Kollegen Silber in der Teamwertung. Am Abend gehen die Leichtathletik-Europameisterschaften, wie gesagt, zu Ende, unter anderem noch mit Malaika Mihambo im Weitsprung und wir schalten später dann auch immer wieder nach Birmingham. Das erste überträgt auch live im Fernsehen. Ja, eine Goldmedaille gab es heute also schon für Hannover 96 in der Leichtathletik für, wie gehört, Petros. Die Fußballer von 96, die müssen hingegen weiter auf den ersten Punkt in der neuen Zweitligasaison warten. Im Nordduell gegen Absteiger VfL Wolfsburg gab es eine 0:1 Niederlage. Fabian Reese, der konnte kurz vor Schluss per Foul-Elfmeter treffen. Ja, und der VfL-Neuzugang, der hat seine Gefühlslage danach so zusammengefasst.
Erleichterung ist klar, natürlich immer nach dem Elfer mit dabei. Gerade, ich glaube, 88. Spielminute, Auswärtsspiel, wichtiges Duell hier für die Region. Erstes Tor beim neuen Verein, Auswärtssieg 1-0. Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Da war es laut im Stadion, ausverkaufte Hütte. Von daher, ich freue mich sehr. Und umso schöner, dass wir den ersten Sieg in der zweiten Liga geholt haben. Und da freuen wir uns alle drüber.
Ja, zumindest alle im Lager der Wolfsburger. Bei 96 sieht es logischerweise ganz anders aus. 2 Spiele, 2 Niederlagen. Hannovers Trainer Christian Tietz mit einem Erklärungsversuch.
Ich glaube, dass das jetzt auch das zweite Spiel war, wo wir ein Stück weg auch ein paar Sachen gegen uns gelaufen sind. Klar haben wir die Möglichkeiten heute abschließend nicht verwertet, aber ich habe da trotzdem in die Jungs echt, die Jungs sind gut einfach. Ich will gar keine Kritik üben, weil wir bis auf das, dass wir die Spiele nicht für uns entschieden haben, was gut gemacht.
Ja, trotzdem Hannover noch punktlos. Dieses Schicksal teilt sonst nur Aufsteiger Osnabrück in der zweiten Liga. Heute hat sonst noch Bielefeld gegen Cottbus 3:0 gewonnen und Dresden schlägt Darmstadt mit 1:0. Alle Ergebnisse finden Sie auf sportschau.de und das gilt auch für die dritte Liga, wo heute unter anderem Hansa Rostock doch noch einen Punkt gegen Waldhof Mannheim holen konnte. Nach 0:2 und 1:3 Rückstand hat der Nordclub noch 3:3 gespielt. Die Reitweltmeisterschaften, die finden ja in der Pferdesport-Hochburg Aachen statt. Heute gab es wieder einen goldenen deutschen Reiter. Mehr dazu von Jan Wochner.
Spannender hätte Michael Jung es nicht machen können. Gleich zweimal touchierte er beim abschließenden Springreiten in der Vielseitigkeit eine Stange am Hindernis. Zweimal wackelten die Stangen bedenklich, blieben aber liegen. Fehlerfrei kam Jung auf seinem 18-jährigen Wallach Chipmunk durch und krönte sich so zum Weltmeister. Unter dem ohrenbetäubenden Jubel von rund 30.000 Reitsportfans in Aachen. Zuletzt hatte Jung diesen Titel vor 16 Jahren gewonnen. Gleichzeitig sicherte Jung der deutschen Mannschaft mit seinem Top-Ergebnis die Silbermedaille im Teamwettbewerb an der Seite von Julia Krajewski, Marlin Hansen-Hotop und Libussa Lübbecke.
Die Reit-WM in Aachen, die läuft noch eine Woche. Und zu Ende gegangen sind heute die Weltmeisterschaften in der rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt. Und Martina Knief, die weiß, eine Deutsche, die war wieder einmal eine Medaillengarantin.
Daria Fafolomeev zeigte zum Abschluss der Weltmeisterschaft noch einmal ihr ganzes Können und sicherte sich nach ihrem Mehrkampftitel auch die Goldmedaillen mit dem Ball und dem Band und zeigte noch einmal 2 grandiose Übungen. Nachdem sie das Band zum letzten Mal gefangen hatte, löste sich der ganze Druck und strahlend verließ sie die Wettkampffläche. Bronze gewann die 19-Jährige zudem mit dem Reifen. Die deutsche Gruppe hatte sich für beide Gerätefinals qualifiziert, konnte aber in die Medaillenvergabe nicht eingreifen. Beide Titel in der Gruppe gingen heute an Brasilien. Die Weltmeisterschaft in der rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt war eine stimmungsvolle WM mit einem begeisterungsfähigen und jederzeit fairem Publikum in der an allen Tagen ausverkauften Festhalle.
Ja, und in Zagreb, da laufen in diesen Tagen die Turn-Europameisterschaften und die können Sie auch immer auf sportschau.de verfolgen. Für die deutschen Frauen sind die Europameisterschaften gerade zu Ende gegangen, ohne eine weitere Medaille im Teamfinale. Da wurden sie nämlich Vierte. Gold ging an das Team aus Russland. Und in Hamburg, da durfte heute ein Franzose feiern, und zwar bei der 29. Ausgabe der Cyclassics. Immerhin das wichtigste Eintages-Radsportrennen in Deutschland. Die Einzelheiten dazu hat Holger Gasker.
Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als ein Außenseiter als Ausreißer triumphierte, nämlich der Ire Rory Townsend, gab es diesmal einen Favoritensieg. Mit dem erst 22-jährigen Paul Manier hat der aktuell wohl schnellste Sprinter der Welt souverän gewonnen. Der Franzose ließ sich auch vom verschärften Kurs in Hamburg nicht aus der Topgruppe fahren, im Gegensatz zu seinen Sprintrivalen Jonathan Milan aus Italien oder auch Olaf Koy. Der Niederländer hatte vor 2 Jahren die Cyclassics gewonnen. Ein deutscher Sieg war in Abwesenheit des besten Sprinters Max Kanter in weiter Ferne. Dennoch schaffte Henry Uhlig einen bemerkenswert guten 5. Platz.
Ja, und abschließend noch diese Empfehlung für alle, die sich für die Schwimm-Europameisterschaften, die ja heute Abend in Paris zu Ende gehen, interessieren. In unserem Livestream auf sportschau.de, da sind Sie dort blendend informiert. Gerade überträgt auch das Erste live.
Viel los also im Sport heute. Lars Bente war das aus der Sportredaktion. Und soweit die Themen des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.